sei Mensch. Also wenn mich immer die Leute fragen, Teuge, was muss ich denn eigentlich mitnehmen? Dann sage ich, lern wieder Mensch zu sein. Lern wieder mit der Maschine zu sprechen, als wäre sie ein Mensch. Und sprich nicht du als Mensch wie eine Maschine, weil du glaubst, nur so versteht dich die Maschine.
Ja. Mich hat ein Kunde mal gefragt, wie ich denn, wie der Kunde denn da rangehen soll, was so ein Agent alles kann. Und meine einfache Erklärung war, wenn du es einem Mitarbeiter erklären kannst, dann kannst du auch noch einen Agenten dafür bauen.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Absolut. Ja.
Kommt zum Erfolg. Der KI-Podcast.
Herzlich willkommen zu Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast für Trailblazer und Unternehmen, die KI in der Praxis nutzen wollen. Mein Name ist Patrick Hein, ich bin Host des Podcasts und heute bei mir zu Gast ist Tolga Erdogan von Salesforce. Hallo Tolga.
Hallo Patrick, schön, dass ich da sein darf.
Tolga, damit unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen wissen, wer du bist und was du machst, haben wir einen kleinen Lebenslauf vorbereitet und den von einer KI sprechen lassen und das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Heute haben wir einen Mann zu Gast, der sich zugleich vom Streben nach Technologie wie auch von seinen 5 Zukunden antreiben lässt. Tolga Erdogans Faszination für Technologie stammt aus seinen Quark-Zeiten. Damals musste er sich Cheatern mit einem Bot geschlagen geben. Heute ist er Vordenker zu Themen wie Cloud, KI und Digital Workplace. Soll noch einmal jemand sagen, Computerspiele machen doof. Wenn man Tolga fragt, ist er überzeugt, dass KI in Zukunft die meiste Arbeit für uns erledigen wird.
Großartig. Ich hätte Quake anders ausgesprochen. Vielleicht für alle Zuschauerinnen und Zuhörer. Es geht natürlich um das legendäre First-Person-Shooter-Spiel von id Software, John Carmack himself, mit John Romero zusammen rausgebracht in den Mid-90ern, 96 habe ich angefangen, LAN-Partys zu organisieren und mitzumachen. Und es war eine wirklich wilde Zeit. Und es passt auch super gerade zu unserem KI-Thema, weil das Thema KI in Computerspielen schon immer ein Riesenthema war. Ne? Also Wir haben uns ja alle aufgeregt, wenn die Gegner da so rumgestolpert sind und irgendwie strunzdumm waren. Es ging auch immer darum, wie gut ist die Gegner-KI? Ja? Und dann das andere
Thema. Der Tennisspieler auf der anderen Seite.
Ja, genau.
Schöne alte Zeit. Du kriegst ja mittlerweile diese Konsolen und C64-Games kriegst jetzt in so kleinen Rechnern, wo alles zusammen ist mit irgendeinem Raspberry Pi drunter. Sehr nett. Habe ich mir noch nicht gegönnt, aber mir fehlt leider die Zeit dazu. Tolga, du hast ja die KI hat uns ja erzählt, dass du glaubst, dass die KI unsere Welt verändern wird. Und geh da mal ein bisschen näher drauf ein. Was meinst du damit genau?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen fühlt sich das gerade an wie für mich, wie so Anfang 90er, wo das Internet gekommen ist und als ich gefragt habe, was macht das jetzt mit uns? Ja. Hätte auch keiner damals sagen können, dass wir heute mit dem 2024, jeder hat quasi die Rechenleistung der Welt aus den 90er Jahren in der Hosentasche, ist immer online mit Geschwindigkeiten, wo wir früher, ich habe mit dem Modem angefangen, ne, 1200 Bauts, also.
Und ich habe mit dem Akustikkoppler angefangen, du müsstest noch deinen Telefonhörer drauf
haben. Ja, das war noch online gehen, ne? Mhm. Auch mit dem Telefon, bisschen anders. Und ich finde das immer spannend, wenn so eine, ich sag mal, ich kopiere jetzt den Herrn Scholz, wenn so eine technologische Zeitenwende anbricht. Dann fragt man die Leute immer, die Experten oder Pseudo-Experten wie mich, Tolga, wie glaubst du, verändert sich das? Die ehrliche Antwort ist natürlich, wenn ich das so genau wüsste, ich glaube, dann bräuchte ich heute gar nicht mehr sitzen, dann hätte ich genau die richtigen Aktien jetzt im Portfolio und in 10 Jahren wäre ich richtig steinreich. Aber was man natürlich sieht und spürt, ist, dass das sich überall ins Leben einschleicht, in allen Bereichen. Viele Leute das gar nicht so mitbekommen, wo es jetzt inzwischen schon überall drin steckt. Und rüber geswitcht auf das Arbeitsleben, wir, glaube ich, noch gar nicht begreifen können, in welchen Feldern das disruptieren wird. Aber ich bin mir sicher, es wird disruptieren und Genauso glaube ich aber auch an das Gute von Technologie. Also man kommt da sehr schnell in so eine Dystopie, ja, und denkt sich, ah, der Terminator ist ums Eck. Daran glaube ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, wir als Gesellschaft müssen uns komplett neu aufstellen, wenn es auch um Skills und um Fähigkeiten geht, weil vieles von dem, was wir heute lernen, gerade in der Schule und gerade so in der Lehre oder in den ersten Zeiten nach Studium, Ausbildung, im Job, vieles von dem wird sich signifikant ändern. Ja, und deswegen, was auf jeden Fall so ist, wir werden andere Jobs haben in 10 Jahren als heute. Gerade im Dienstleistungs- und so Bürobereich. Das for sure. Ja.
Jetzt haben wir ja, einige würden sagen, der Hype ist jetzt schon wieder ein bisschen abgeebbt. Andere würden sagen, der Hype hat noch nicht mal so richtig angefangen. Wir kommen aber langsam schon an den Punkt, dass wir aus dem Hype schon reale Lösungen sehen, weil immer mehr KI Einzug hält. Und wir haben ja auch schon konkrete Lösungen dafür platziert. Wie stehst du denn zu dieser Lösungsveränderung?
Ja, ich hole einen Ticken aus. Wir rennen ja als Tech-Company, Salesforce ist ja eine Tech-Company übrigens, das haben vielleicht die ein oder anderen nicht mitbekommen. Wir haben auch abseits von Kuscheltieren und großartigen VTO-Aktivitäten, machen wir richtig tolle Technologie, übrigens auch hier im 8. Stock in München, sitzt ein großartiges Engineering-Team. Und wir rennen ja zu unseren Kunden schon seit Jahren hin und erzählen denen jedes Jahr wieder was von dem KI-Hype, der jetzt aber, also jetzt erst recht, ne? Und ich bedanke mich immer bei allen Kunden, die mir immer noch zuhören, wenn ich über AI rede, dass sie immer noch das Durchhaltevermögen haben, sich immer noch über AI anzuhören. Weil als Kunde würde ich mir auch manchmal sagen, ja, kommt's jetzt wirklich? Ja. Und wenn man sich mal anschaut, wie lang die Forschung jetzt schon an den AI-Themen arbeitet, die jetzt für uns relevant werden, also gerade im Kontext so neuronale Netze, Natural Language Vision, Computer Language, das war so bei den 2010er Jahren, ne? Ging ein Ticken vorher los. Wir erinnern uns oft als Menschen gar nicht, wie früher googeln war, ne? Da konnte ich nicht so einfach nach Bildern suchen. Das ging alles nicht. Das kam erst sukzessive in den 10er Jahren dazu. Und immer haben wir uns gefragt, gerade als Unternehmen, ja, wann macht's denn endlich Wumms bei mir? Oder ja. Doppelwumms? Und ich glaube, was sich jetzt fundamental geändert hat, ist, dass die Fähigkeiten von der Maschine auf einmal so anfassbar geworden sind. Weg von diesen, ja, da sind so Bauteile und die sind schlau und ein Kollege hat ein schönes Bild gemacht, das ist quasi wie der Albert Einstein, aber der kennt halt nur das Internet, kann viel reden, aber so wirklich, der kennt mein Unternehmen nicht und wirklich was tun tut er auch nicht. Kann der jetzt mal endlich was machen? Und wir sind jetzt bei diesem endlich was machen Moment angekommen. Und ich glaube, das ist, wo wir als Salesforce so den Nerv der Zeit getroffen haben. Diese fast schon verzweifelte Sehnsucht, kann endlich Technologie für ein normales Unternehmen, ich rede nicht von Tech-Unternehmen, sondern für so ein normales, ehrliches, produzierendes Unternehmen, wie wir sie hier zum Beispiel in Deutschland ganz viele haben, kann da bitte Technologie endlich auch mal was Tolles machen? Ja?
Ohne dass man Hunderttausende von Euros dafür investieren muss.
Ich glaube, 100.000 Euro ist eine echt günstig Nummer. Ich glaube, da geht's eher zum einen um Geld und du hast die Leute gar nicht. Ja, du hast die Kappa gar nicht, du hast das Know-how gar nicht. Wer hat denn schon, ne, wer hat denn schon wie die Googles, die Metas, die Facebooks oder auch die Salesforce hunderte, tausende Data-Scientisten bei sich rumsitzen, die sagen, ach, endlich ein KI-Projekt, juhu. Sondern die meisten sagen, ich habe die Kappa nicht, ich habe die Fähigkeit nicht.
Ja.
Und das ist ja das, was wir mit Agentforce gerade liefern. Und ich sage bewusst nicht versuchen zu liefern, sondern ich glaube, wir liefern es auch. Dieses KI jetzt einfach sofort in Wochen, nicht in Jahren. Und damit treffen wir echt einen Nerv. Ich habe noch nie erlebt in der Historie, die ich bei Salesforce finde, dass Kunden so vehement darauf pochen, ein Thema endlich sehen zu können und ausprobieren zu können, wie das jetzt. Weil wir treffen damit einfach den Nerv der Zeit.
Jetzt hast du das Kind ja beim Namen genannt. Wir sprechen ja konkret heute über Agentforce und was ist denn an Agentforce anders? Wenn ich jetzt mal betrachte, wir haben es zur Dreamforce dieses Jahr angekündigt und nicht nur angekündigt, wir haben es gezeigt und einige Wochen später auch ins Release gebracht. Also auch völlig konträr zu dem, wie sich Salesforce bislang mit Neuankündigungen verhalten hat. Und was macht es jetzt anders? Und witzigerweise, warum spricht keiner mehr über Co-Pilots und sprechen jetzt alle nur noch über Agenten?
Ja, ich glaube, das Problem mit Co-Piloten und GenAI an sich, wenn das halt immer nur so ein schlauer Helfer ist, der super Text versteht und schreiben kann und mir Bausteine liefert, die ich mir dann angucken kann und dann kopieren kann oder verwenden kann oder doch nicht verwenden kann, das löst ja nicht wirklich ein Arbeitsproblem, ne? Also wir erinnern uns gerade an mein Beispiel mit dem Einstein, der super, dass der so schlau ist und toll reden kann, aber wenn der halt nie was tut, ja,
ja,
dann ist mir auch nicht wirklich geholfen. Ja. Und sind wir mal ehrlich, ja, wenn mir
aber
so.
Du hast ja einen schlauen Berater an deiner Seite.
Ja, ich meine jetzt gerade, passende Jahreszeit, wir sind kurz vor Weihnachten. Ich sag, im Privaten ist das der Use Case. Weihnachtskarten schreiben, okay, ja. Aber ganz ehrlich, ohne ChatGPT hätte ich die halt vorher dann doch wieder per Hand geschrieben, hätte auch funktioniert. Also ich löse damit nicht irgendwie was auf, ja. Und in Firmen ist das ja noch viel schlimmer. Da sage ich ja dann, naja, okay, die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden. Wo ist denn da der Effizienzgewinn? Wo kann ich jetzt Prozesse neu denken? Und meistens ist das so, ja, eigentlich gar nicht bisher. Und was wir bei Agentforce von Anfang an grundsätzlich anders gemacht haben, ist, dass die Aktionen, die Ausführbarkeit so im Vordergrund stand. Also im Prinzip zu sagen, ich nehme einen Prozess in meinem Unternehmen und schaue, wie viel von diesem Prozess kann ich von der Agentforce-Maschine wirklich mal automatisieren lassen und nicht nur augmentieren im Sinne von, hier ist ein schlauer Hinweis, hier ist eine Idee, sondern wirklich Arbeit erledigen. Ja, dass sie erledigt ist. Und das ist großartig. Und vor allem auch zu sehen natürlich, dass hier auch bei uns ganz etablierte Bausteine, wie jetzt ne, unsere Flow Engine, das ist ja unsere alte, sag ich mal, Grand Dame der Automatisierung im Salesforce-Kontext, dass wir einfach gesagt haben, ja, wie wäre das eigentlich, wenn wir so einem Large Language Model so eine Flow Engine an die Hand geben, die eh schon da ist, witzigerweise oft bei unseren Kunden eh schon vielfach genutzt und konfiguriert und customized ist, gibt doch einfach so einem Agenten einen Flow als Tool in die Hand. Zum Beispiel, schau mal nach dem Order-Status, erstelle eine Order, lösch eine Order. Na, das kann ich doch einfach machen. Und das ist, glaube ich, der spannende Punkt. Die Kombination aus Conversational AI, ja, wie uns das ein Large Language Model bietet, zu kombinieren mit Aktionen und Durchführen von Prozessen und natürlich das Ganze nicht nur mit den Daten, die ich im Internet finde, also das LLM lernt ja nur aus dem Internet, sondern mit den Daten, die ich vielleicht eh schon im Unternehmen und natürlich bei uns eh schon in unseren Cloud, Sales Cloud, Service Cloud und Co. habe, schon habe ich das, was ich auch immer sagen würde, das ist auch wie ein neuer Mitarbeiter. Ne?
Ja.
Neuer Mitarbeiter fängt an, sagt, hier, guck mal, hier so funktioniert unser Unternehmen. Das ist das, was in deiner Rolle, was du zu tun hast. Und hier sind übrigens die, keine Ahnung, früher wäre das so, hier sind übrigens die Netzwerkfolder, wo die wichtigen Daten für dich drin liegen. Viel Spaß. Ja, und dann fängt er an zu arbeiten. Ne? So ist das. Und deswegen.
Also wenn ich das mal zusammenfasse, dann haben wir jetzt Vergleich Copilot zu Agent. Copilot hatten wir einen Berater, der hat dir dabei geholfen, Sachen schneller zu recherchieren. Er hat Dinge für dich zusammengefasst, aber er konnte halt nicht agieren. Er hat dir die Informationen gegeben und du hast sie weiterverarbeitet. Du hast sie einem Kunden in den Chat reingegeben, du hast eine E-Mail beantwortet. Er hat dir ein Stück der Arbeit abgenommen. Der Agent kann jetzt voll autonom agieren, das heißt, er hat das Verständnis über die Sprache, weil er halt auch von einem Large Language Model gefüttert wird. Du kannst ihn mit eigenen Daten versorgen. Das müssen wir vielleicht nochmal relativieren, weil du hast jetzt gesagt, das Large Language Model lernt aus dem Internet. Bei dem Agent ist es aber nicht so, dass er den Content aus dem Internet nimmt, sondern wir nutzen das Large Language Model eigentlich, um die Sprache zu interpretieren, zu verstehen. Aber der Content kommt immer aus einem geschützten Bereich und vom Kunden. Ja, dieses Grounding.
Und ja, wenn ich da kurz einhaken darf, du sprichst einen super wichtigen Punkt an. Also ein Large Language Model war ursprünglich nie dafür gedacht, schlau zu sein.
Richtig.
Und Probleme zu lösen,
Das verstehen viele aber nicht.
Absolut, ja. Und es verwässert sich ja jetzt auch immer mehr, ne? Auch die LLMs, jetzt sprechen wir ja gerne von Large Action Models, können wir vielleicht später noch drüber reden. Aber so ein LLM an sich ist vor allem gut darin, einfach Sprache zu verstehen, Kontext aus Sprache zu bilden und irgendwie was Schlaues zurückzubilden.
Ja.
Logik ist nicht die Stärke von einem LLM.
Und Decision-Making übrigens auch nicht.
Absolut, absolut. Und deswegen sage ich, das LLM nutzen wir dafür, dass die Maschine mit dem Menschen gut interagieren kann, ihn gut versteht und ihm auch gut antworten kann.
Korrekt.
Das Tun, also und das Denken, um was es geht, das findet mit den Daten primär aus dem Unternehmen statt, wo ich dann ganz speziell sage, guck mal hier, das sind die Daten, die relevant sind für dich, ja, und das sind die Aktionen, die du machen kannst, ne? Und das sind wirklich für mich auch zwei komplett voneinander getrennte Bereiche. Sprache verstehen und Dinge tun, ja. Und das ist immer wichtig, das auseinanderzuhalten. Dann klappt es auch am besten mit den LLMs, ja.
Ja.
Und dann weiß man auch, wann vielleicht mal noch so eine simple If-Then-Else-Logik vielleicht das Richtige wäre, anstatt irgendwie einem LLM zu sagen, du sollst komplexe Rechenaufgaben lösen. Ne? Das geht nicht immer gut aus. Aber es klingt immer gut. Es klingt immer gut.
Genau. Gut. Das haben wir geklärt mit den LLMs. Nochmal zurück auf den Co-Piloten versus Agenten. Der Co-Pilot war dein Berater. Der Agent ist jetzt eigentlich ein neuer Mitarbeiter. Den kannst du hinsetzen, den kannst du 24/7 an eine Support-Hotline setzen. Ja, der kann ja auch Voice. Theoretisch könntest du mit ihm auch telefonieren, wenn du die richtige Mittlertechnologie da drin hast. Aber du kannst ihn als vollautonomen Chatbot verwenden, der auch Aktivitäten ausführen kann. Das heißt, du kannst ihn über eine Tracking-ID nach deiner Bestellung fragen. Gut, das konnte ein Chatbot auch schon. Aber du kannst ihm halt auch komplexe Aufgaben geben. Und wenn du dem Agent auf der anderen Seite Fähigkeiten beibringst, dass du ihm beibringst, okay, das ist jetzt eine Tracking-ID, da findest du die Quellinformation in folgendem System oder was ist eine Order? Ja, gib mir Informationen über die Order. Kannst du mir auch beibringen, eine Order zu bearbeiten? Also im Prinzip, wie du einem Mitarbeiter neue Fähigkeiten beibringst und ihm erklärst, wie dein Business funktioniert, so erklärst du einem Agenten das auch und dann kannst du ihn voll autonom agieren lassen.
Korrekt. Ich glaube, das Spannende ist, auch das müssen wir alle noch mehr ausprobieren und erfahren. Vieles von dem, was du beschrieben hast, könnt ihr jetzt sagen, das ging ja früher auch schon mit Logikbäumen. Ja, und
aber Logikbäume waren immer vorherbestimmt. Sobald du die Logik verlassen hast, war es schon Ende.
Ja, ich habe diverse Echos zu Hause, jeder, der mit denen reden muss, will, darf, kann, stellt fest, wo da die Grenzen sind. Und jeder, der auch schon selber, wir alle kennen ja oder hassen, lieben IVRs, ja, Interactive Voice Response Kisten, die man anruft und dann sagen, drücke 1, drücke 2, drücke 3. Und dann hakel ich mich da durch und denke mir, ach Gott, voll kompliziert. Sowohl übrigens als Benutzer, aber genauso auch als Administrator. Es ist der Horror, solche Dinger zu pflegen. Wir machen immer die Witze, irgendwann hast du da irgendwie den ganzen Raum voll mit einer riesigen Flowchart, wo eh keiner mehr durchblickt. Und was das für mich Spannendste ist, weil du gesagt hast, das ist ja wie ein Mitarbeiter, wie ein Mensch. Und wir müssen einfach auch wieder einfach lernen, dass jetzt Maschinen wie Menschen verstehen können. Vielleicht sogar besser. Und für mich das schönste Beispiel ist, wenn zum Beispiel meine Frau mir Aufgaben gibt, die ich erledigen soll, dann ist es überhaupt nicht strukturiert. Sondern ich sage, ey, Teuer, hier musst du noch anrufen, das musst du 1000 Sachen, am Schluss kommen, bring noch den Müll raus. Ich merke mir, bring noch den Müll raus, komm stolz zurück. Ja? Und meine Frau sagt, ja, Teuer, das war das Unwichtigste. Ja, da waren nur die anderen 17, sage ich so, ey, ich konnte mir die alle, es ist so kompliziert. Und wir Menschen sind es auch einfach gewohnt, sehr unstrukturiert und oft einfach, wie es uns gerade kommt, zu kommunizieren. Und gerade auch, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kunde bei einem Unternehmen sage, ich möchte jetzt hier irgendeinen Case bearbeiten, ich habe ein Problem mit einer Bestellung. Ja, da will ich mich nicht vorher sortieren und genau überlegen, was ich jetzt eigentlich möchte, sondern brabbel ich los. Und das ist mit der große Unterschied, den wir jetzt eigentlich eingebaut haben, wir nutzen die LLMs genau dafür, dieses unstrukturierte, was will die menschliche Seite eigentlich gerade von mir als Unternehmen oder Maschine, dann nutzen wir das LLM und sagen, Moment, kurz durchatmen, wir strukturieren das mal kurz und finden mal raus, was ist denn jetzt eigentlich das Hauptproblem?
Ja.
Das Ganze ohne Logikbäume. Das kannst du mit einem Logikbaum gar nicht hinbekommen.
Nein, weil sagen,
nein, du musst ja erst eins drücken.
Du siehst alles nicht voraus. Und es gibt sehr viele Menschen, die wirklich Probleme damit haben, sich auf die Kerndinge zu fokussieren. Da wird erstmal ganz viel Prosa erzählt, ohne auf den eigentlichen Punkt zu kommen. Und ich gebe dir 100% recht, da sind die LLMs perfekt für, weil das LLM beschwert sich ja auch nicht. Also der Agent, der sitzt ja da, der hört in Ruhe zu, dem kannst du Romane schreiben, aber er wird immer herausfinden, was jetzt eigentlich der Kernpunkt ist.
Absolut. Und immer freundlich und empathisch.
Absolut. No complaints. No complaints. Was glaubst du denn, welche Verantwortung die Tech-Vendoren und Unternehmen in Bezug auf diese kommende Technologie haben? Das gibt ja nicht nur Fans dieser Technologie.
Nein, und das finde ich auch richtig und gut so. Ich habe ja eingangs gesagt, ich finde, diese Technologie und an dem Shift, wo wir uns gerade befinden, die hat natürlich schon das Zeug, auch disruptiv zu sein für uns als Gesellschaft, für Unternehmen, für uns als Menschen. Deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man da auch nicht einfach so drüber geht und sagt, ja, anything is possible, geht doch mit Technologie, wir machen einfach mal. Und ich glaube, wir als Tech-Unternehmen haben da eine riesige Verantwortung. Zweierlei. Zum einen verantwortungsvoll selber mit der Technologie umzugehen und zu überlegen, wie wir sie vorantreiben, wie wir sie vor allem, finde ich, auch ethisch vorantreiben. Und der andere Part ist, das kriegt's auch immer mehr mit, dass wir uns nicht suhlen in dieser privilegierten Position, an dieser KI-Front vorne mit dabei zu sein und alle anderen hinter uns zu lassen, sondern ich finde, wir haben auch die Verantwortung, die Gesellschaft mitzunehmen. Sei es ganz vorne angefangen, wenn es um Schulen und die Kinder geht. Ja, wir sprechen hier oft von radikalen Wandlungen, wie Kinder in Zukunft lernen müssen und welches wichtiges Wissen sein wird im Vergleich zu heute. Stichwort sind die Lehrpläne dann eigentlich nicht auch irgendwann veraltet. Ja, wir müssen Sparingspartner sein für die Politik. Ja, und zwar nicht evangelisierend, sondern eher ein offener Diskussionspartner sein. Und wir müssen natürlich immer suchen, wie wir unser Wissen teilen können mit den Menschen, die nicht in der Situation sind, bei irgendeinem Unternehmen zu arbeiten, das gerade KI-Themen entwickelt. Und das sind für mich die zwei ganz, ganz essentiellen Sachen. Und deswegen finde ich es auch großartig, dass ich bei Salesforce arbeiten kann, weil ich hier schon das Gefühl habe, dass beides ganz hochgehalten wird. Sowohl die Begeisterung, was die Technologie alles kann, aber auch das Bewusstsein, was das für eine Verantwortung mit sich bringt. Klingt total vielleicht viel mit Pathos, aber ich meine das wirklich so. Das fühlt sich einfach auch gut und richtig an.
Und wir müssen respektieren, dass es Branchen gibt, die das KI-Thema gar nicht interessieren wird.
Ja, 100 pro. Also ich glaube, es wird ganz, ganz viele Bereiche geben, die sagen, oh, finde ich interessant, aber ganz ehrlich, nicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Haus baue oder sowas, alles, was handwerklich ist, ich glaube, dass da ist eher das Thema Robotics, wird spannend werden. Ja,
ja, Planung vielleicht auch.
Planung genau.
KI, aber ich wollte immer ein gutes Beispiel.
Aber da habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt schaue ich mir so GenAI, Stable Diffusion, vielleicht sage ich in Zukunft auch so einer KI, du mach mir mal 4 Vorschläge für einen Tisch. Ja, und dann kommen da schon mal so Grobentwürfe rein, raus. Aber klar, es gibt also für mich Branchen, die sind deutlich, sag ich mal, resilienter gegenüber dieser Disruption, weil es einfach ja schon deutlich weiter weg vom Kern dessen ist, was vielleicht ein Unternehmen macht. Aber je mehr natürlich Unternehmen mit Geschäftsprozessen auch zu tun haben, ja, wo Dinge, ich sag mal, der klassische White Collar, Worker, ne? Also ich bin im Büro, sitze am Tisch, mache ich ganz viele Sachen und da muss ich mich schon manchmal fragen, macht die nicht in Zukunft ein Roboter automatisch besser, schneller und ganz
aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Sprechen wir es direkt beim Namen an. Es gibt ja Kritik, die sagt, die KI wird zukünftige Arbeitsplätze verringern oder sie wird einigen Leuten den Job wegnehmen. Da kann man natürlich kontrovers drüber diskutieren. Auf der einen Seite muss man sich die Frage stellen, wenn das Jobs sind, wo ein Mensch repetitive, nicht besonders anspruchsvolle Tätigkeiten übernimmt, nur weil er sie übernimmt, macht das wirklich Sinn? Macht das für den Menschen Sinn? Und kann man das nicht durch einen Agenten automatisieren lassen, weil die Sachen dann zum einen fehlerfreier und schneller erledigt werden? Und weil es den Menschen ja vielleicht auch gar nicht zufrieden macht, jeden Tag das Gleiche zu tun und relativ abgestumpfte Tätigkeiten zu übernehmen. Dann muss man sich aber gleichzeitig auch die Frage stellen, was könnte dieser Mensch denn im Unternehmen sonst für Tätigkeiten übernehmen? Ja, also es gibt da verschiedene Perspektiven auf das Thema. Und auch da, nicht jeder Mensch will ja unbedingt immer weiterkommen, dazulernen und so weiter. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin damit zufrieden, was ich mache. Und das muss man ja auch respektieren.
Absolut. Ich glaube, das Wichtigste ist, da gibt's nicht die eine Wahrheit, sondern wie du auch sagst, ich glaube, es gibt einfach verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, der größte Fehler, den man begehen kann als Gesellschaft, ist, sich zu versuchen, von diesem Thema einfach abzuschotten und sagen, wir müssen das rausreglementieren, wir müssen das weghalten. Denn bei so einem fundamentalen Technologieshift habe ich dann ansonsten in so einer globalen Gesellschaft, wie wir ja eine sind, irgendwann schon die Herausforderung, dass ich vielleicht links und rechts von mir gucke und sage, okay, vielleicht geht man dann etwas offener um mit den Themen, diskutiert auch offener und vielleicht auch etwas weniger dogmatisch, ja. Und was hilft's mir, wenn ich dann links und rechts von der globalen Wettbewerbssituation überrollt werde, aber als Land sagt, zum Glück haben wir nicht drüber diskutiert. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, egal von welcher Seite ich das Thema beleuchte. Ich glaube, das Wichtigste ist, mit einem offenen Mindset daran zu gehen, neugierig zu sein und wirklich zu verstehen, was macht da die Technologie, was kann die Technologie heute schon, damit ich auch nicht überrollt werde, so aus dem Nichts, ne? Und vielleicht da ein Herzensthema von mir, wir Menschen sind einfach wahnsinnig schlecht im nonlinearen Vorhersehen. Also die meisten Leute sagen, heute ist eins, dann ist morgen zwei und übermorgen drei. Aber bei Entwicklungen, die eher so sind, heute ist eins, morgen ist zehn, übermorgen ist 100, da verlieren wir uns dann oft auch rein, wie wir denken können. Und das Witzige ist, auch rückwärts sind wir aber auch dann wieder ganz groß darin, zu vergessen, wie exponentiell das bisher passiert ist. Also wir sagen immer, ja, es ist halt jetzt einfach so, dass ich mit so einem Ding in der Hosentasche rumlaufe, das schon irgendwie mit der Kamera die Welt erkennt, mir sagt, wo ein Stau ist, wie ich am besten hinfahre und so weiter und so fort. Ja, das ist ja jetzt nichts Tolles, ne? Also wir banalisieren dann oft auch den Fortschritt, der schon da war, vergessen, wie schnell das eigentlich ging. Und deswegen sage ich auch immer, da hilft es einfach, sich immer neugierig und ernst mit einem offenen Mindset dem Thema zu nähern, auseinanderzusetzen, damit ich auch vielleicht ein Gespür dafür bekomme, wo ist wirklich potenzielles Risiko für die Gesellschaft, wo lauern die Gefahren. Aber ich kann das mit Sicherheit nicht von irgendeinem Schreibtisch drohen heraus, wo ich sage, ich will damit nichts zu tun haben, aber es ist bestimmt schlecht.
Ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Fähigkeiten von Menschen, nämlich Kreativität. Wie siehst du das denn bei der KI? Werden wir das irgendwann mal in der KI sehen und ist das gut? Und sowas wie Empathie und so, ich sag mal, das ist ja, wenn du jetzt einen Voice-Kanal nimmst und du hast eine Service-Hotline und da ist ein Kunde, der ist sehr erzürnt und hat unheimlich viele Probleme und ist total sauer. Wenn die KI jetzt empathisch reagieren könnte, dann würde sie ihm einen Discount-Voucher schicken, würde ihn erstmal beschwichtigen. Glaubst du, dass sowas in Zukunft möglich sein wird?
Ich würde da gar nicht so von der Zukunft reden.
Okay.
Ich glaube, gerade im Kontext Conversational AI sind Sprachmodelle in Chatfunktionen schon wesentlich empathischer als Menschen mit extrinsisch motivierter Empathie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das Schöne ist ja, guck mal, du gehst in so ein Restaurant, für mich immer das schönste Beispiel in den USA, du gehst in dieses Restaurant, bekommst du diesen völlig begeisterten Service. Willkommen, dass Sie bei uns sind. Ich möchte Ihnen heute unsere großartigen Speisen präsentieren. Und du denkst ja, glaubst du wirklich gerade, was du da sagst? Oder ja, redest du da gerade nur ein Skript ab, was dir gesagt wurde, was du sagen sollst? Und ich glaube, da sind Maschinen jetzt schon wesentlich besser, sich, ich sag mal so, in diesem Mittelbau, ja, also so dieses Empathie, wo es wichtig wäre, aber so nicht wirklich eigentlich eine Intrinsik dahinter steckt. Das ist der Maschine ja egal. Die wird dich trotzdem sehr freundlich begrüßen und sagen, Mensch, das ist ja schön. Das kann jeder ausprobieren. Ich sag, wer ein Android hat oder der nimmt Gemini, ChatGPT, wer ein iOS-Gerät hat, einfach ChatGPT mal anschmeißen und losreden. Da stellt man dann
fest, ich tippe auch gar nichts mehr ein, ich benutze nur noch Sprache.
Ja, und das Lustige ist aber zum Thema Empathie, du sagst irgendwas und dann kriegst du immer diese positive Bestätigung. Ach, das ist eine großartige Frage, Tolga. Ja, München ist eine super Stadt, da kannst du viel erleben. Und ich krieg immer dieses Positive, ne? Oder ich bin ein Riesenfan von Notebook LM. Lass mir da gerne Podcasts erzeugen. Und ich höre mir das an und ich denke mir, ganz ehrlich, ich weiß, dass das eine Maschine ist, die sich damit sich selbst unterhält.
Aber
es fühlt sich besser an als unmotivierte Leute am Mikrofon. Ich hoffe, wir sind nicht diese unmotivierten Leute am Mikrofon, Patrick.
Wir
hören uns auch interessant an. Aber da denke ich mir manchmal, hey, die Maschine macht das schon so toll. Also eben so diese, ich sag mal, Durchschnittsempathie, wo sie gar nicht so ehrlich ist. Das kriegen Maschinen jetzt schon viel besser hin. Weil denen ist das egal. Die machen das 24, 7, 365, auch an Weihnachten. Die haben nie frei und sind immer gleich gut gelaunt, in Anführungszeichen. Und daher ist der nächste Schritt natürlich nicht weit, zu sagen, ja, dann lasse ich die freundlich mit dem Kunden sprechen. Das kannst du heute schon im Prompting machen. Du kannst der Maschine genau sagen, was soll sie für eine Tonalität haben. Du kannst es auch abhängig machen davon, was ist das für eine Zielgruppe, was ist das für ein Alter, Geschlecht, was für eine bisherige Erfahrung mit dem Unternehmen gemacht. Das kannst du der KI alles mitgeben und sagen, tune doch mal die Art und Weise, wie du mit der Person redest. Und das funktioniert verdammt gut. Also
ja,
ich bin selbst immer begeistert.
Wir haben ja kürzlich eine Akquisition gemacht im Bereich Voice. Und da habe ich auch schon ein Proof of Concept gesehen. Das war richtig gut.
Absolut.
Also, dass du im Prinzip auch nicht mehr mit dem Menschen sprichst, sondern mit der Maschine und die Fähigkeiten und das Verständnis und die Reaktion darauf, das ist schon beeindruckend.
Das ist beeindruckend. Und Patrick, das ist genau das, was ich meinte. Jetzt weißt du das und ich weiß das und wir finden es toll. Frag mal rum auf der Straße, wie viele Leute das schon mal so bewusst erfahren haben. Ne? Also quasi raus aus deiner Microbubble. Und dann stellst du halt fest, ich glaube 99% der Gesellschaft, an denen geht sowas komplett vorbei. Und deswegen, dadurch entsteht dann wieder Angst und Sorge und Unwissenheit. Und deswegen finde ich das eigentlich eher positiv, dass wir jetzt den Gemini überall haben, weil dann jedes Kid mit einem Smartphone ruckzuck versteht, ja krass, die Maschine, die redet ja richtig nett mit mir. Ja. Und deswegen glaube ich, so gerade so, keine Ahnung, so ein kleiner, so eine Psychologie-App, die mir so ein nettes Gespräch gibt, so ein bisschen ne, Verhaltenstherapie, 10 Stunden, in Zukunft ist es ein In-App-Kauf. Ja? Also davon sind wir nicht so weit entfernt.
Ja. Wir haben heute mal eine Besonderheit, Tolga. Wir haben nämlich Community-Fragen. Wir haben ja diesen Podcast angekündigt und haben unseren Zuhörern und Zuschauern die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Und ich schaue jetzt hier gerade mal rein. Eine Frage, die unsere Zuschauer bewegt, ist Thema Agentforce natürlich, ne? Wie schwer ist es, Agentforce in bestehende Salesforce-Lösungen zu integrieren? Ist das nur was für Experten? Oder kann das jeder selber machen? Ich glaube, da sind wir schon fast in diesem Thema Build Your Own. Also brauche ich dafür jetzt eine Horde Entwickler oder kann ich das straightforward zusammenklicken, wie man das bei Salesforce gewohnt ist?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach ein paar vernünftige Salesforce-Admin-Skills mitbringt. Also jemand, der in seinem Leben noch nie im Setup-Menü drin war, der wird sich auch da nicht so leicht zurechtfinden. Aber du brauchst eben keinen AI-Background, ne? Sondern wer sich mal unseren Agent-Builder anschaut, klick, klick, das GUI schaut sehr einfach aus. Also ich war das erste Mal auch echt enttäuscht. Ich so, das ist es jetzt? Das ist jetzt alles? Ja, sieht ja so einfach aus. Das sollte man mitbringen. Ich glaube, wir erinnern uns irgendwie vor, ich glaube, da ging es mit ChatGPT los und schon haben alle philosophiert, dass der Job, der neue Job, der jetzt geschaffen wurde, ist der Prompt Engineer.
Ja.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Jobtitel ist, aber natürlich brauchst du als Fähigkeit Prompting Skills. Die muss man auch nicht von Anfang an haben, aber man muss die Ambition haben, zu verstehen, wie Large Language Modelle Sprache verarbeiten. Also man muss auch eine Neugier mitbringen, gerne mal mit dem Prompt rumzuspielen. Ja, was passiert eigentlich, wenn ich da reinschreibe, gib eine Antwort und benutze Sprache auf der Ebene von einem Menschen mit einem IQ von 95. Mhm. Ach, das geht? Wie lustig. Ja.
Ja.
Und der zweite wichtige Schritt ist, da scheitern oft viele Leute, die viel mit Maus und Tastatur und Eingabemasken zu tun hatten. Man muss sich halt wieder dran gewöhnen, mit der Maschine in Sprache zu sprechen. Also so richtige Sätze, wie ich auch mit einem Mensch sprechen würde. Wenn ich die zwei Zutaten mitbringe, also drei, also ein bisschen Salesforce-Know-how, Neugier, ja, und Freude an Sprache, da kannst du sofort einen Agenten anfangen zu bauen. Ja?
Also du brauchst keine Programmierer-Skills, du musst keinen Code schreiben.
Nein, natürlich kannst du dann auch Code schreiben, du kannst bei uns in Apex alles dann machen, wenn irgendwas als Aktion, wir haben ja über Aktionen gesprochen von diesen Agenten, natürlich, je komplexer die Aktionen werden und je customizer sie sind, dann kann es irgendwann sein, dass ich sage, oh ja, ein bisschen Apex-Code wäre nicht schlecht, weil es einfach schnell und effizient ist. Natürlich muss ich mit dem Flow auseinandersetzen können für die Aktionen, aber das meine ich eben mit klassischen Salesforce-Admin-Skills. Ne? Jeder, der Salesforce administriert, kennt Flow und kann Flows bauen. Aber du brauchst mit Sicherheit kein Master-Degree in Data Science oder Data Engineering, auf keinen Fall. Im Gegenteil, sei Mensch. Also wenn mich immer die Leute fragen, toll, was muss ich denn eigentlich mit, sage ich, lern wieder Mensch zu sein. Lern wieder mit der Maschine zu sprechen, als wäre sie ein Mensch. Und sprich nicht du als Mensch wie eine Maschine, weil du glaubst, nur so versteht dich die Maschine.
Ja. Mich hat ein Kunde mal gefragt, wie der Kunde denn da rangehen soll, was so ein Agent alles kann. Und meine einfache Erklärung war, wenn du es einem Mitarbeiter erklären kannst, dann kannst du auch noch einen Agenten dafür bauen.
Besser hätte ich nicht sagen können. Absolut, ja. Eben, wenn du einen neuen Mitarbeiter bekommst, der weiß auch nichts über dein Unternehmen und die Prozesse, musst du es auch erklären, ja?
Ja.
Ja. Erklärst du auch. Aber doch deinem Agenten.
Tolga, wir machen noch mal eine Folge über Build versus Buy. Das ist ja mein Lieblingsthema. Wir alle kennen ja unsere Kunden, die sagen, das müssen wir alles selber bauen, weil wir kennen das alles viel besser und die Komplexität und dies und das und jenes. Ich glaube, da sollten wir nochmal eine getrennte Folge drüber machen, zu erklären, was denn moderne Frameworks eigentlich für Fähigkeiten haben und für Möglichkeiten bereitstellen.
Ja. Hubert, ich greife das nur ganz kurz auf, dauert nicht lang, wir haben noch genug Stoff für die nächste Folge, aber da ganz einfach auch der Appell, bitte jetzt nicht Sachen einstampfen, die ich jetzt schon so halb gut zum Fliegen gebracht habe. Denn was Agentforce genauso gut kann, ist zum Beispiel, wenn ich sowas auch so einen kleinen Agenten schon selber gebaut habe. Viele Unternehmen sagen ja, ich habe hier schon mein eigenes LLM irgendwo gehostet und das beantwortet mir schon sehr spezielle Fragen. Muss ich das jetzt nachbauen? Sag ich, nee, baue es nicht nach. Ja, integrier es einfach. Ja, nutz das einfach mit, was schon da ist. Und überleg dir halt, ob du das dann drüben noch weiterentwickeln willst, ob das auch wirklich 24/7, 365 Enterprise-ready ist. Aber ich glaube, das ist auch der wichtigste, die wichtigste Erkenntnis. Einfach weiterverwenden, integrieren. Ja, das ist ein ganz wichtiger.
Vielleicht sollten wir auch nochmal klarstellen, dass Agentforce zwar ein Produktname ist, aber eigentlich ein Framework repräsentiert. Ja, das ist
korrekt.
Nicht ein Out-of-the-Box-Modell.
Man kann Agentforce nicht so einfach kaufen. Ja? Also es gibt nicht das Produkt Agentforce zum Kaufen, sondern das ist bei uns eigentlich das Sammelsurium an Bausteinen, das mich in die Lage versetzt, Agenten zu bauen. Ja, genauso wie unser Einstein ja auch nicht das eine Produkt ist, sondern eigentlich ein Sammelsurium von Bausteinen, die quasi das Thema AI mit reinbringt in unsere Plattform. Und beides zusammen kann Großes bewirken.
Togger, wir haben so eine Rubrik, die nennt sich Warum hat mir das keiner gesagt? Was hat dich denn bei Agentforce total überrascht, was du jetzt nicht vorausgesehen hast?
Warum hat mir das keiner gesagt?
Also als wir das announced haben, vor der Dreamforce zum Company, Half Year Kickoff Lau Lima, ne, habe ich gesagt, oh Gott, jetzt haben wir hier noch nie mal das Thema mit den Co-Piloten zum Fliegen gebracht, jetzt kommen wir schon wieder mit Wave 3, ne, also nennen wir ja immer so Wave 3. Ich sage, hallo, Europa, konservativ, Deutschland, wir sind ein bisschen, ne, Land der Ingenieure, ja, wir müssen planen. Und ich habe eigentlich gedacht, ja, das dauert ewig. Und dann kam die Dreamforce und vor allem kam dann unsere World in Düsseldorf und ich muss echt gestehen, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Wie ich eingangs gesagt habe, ich habe noch nie erlebt, dass auf einmal wirklich Herrscharen von Kunden kommen und sagen, wir wollen das sehen, wir wollen das anfassen, kann man das schon benutzen? Und dann haben viele auch gedacht, das kann man noch gar nicht kaufen und wann kommt das Produkt? Ich sage, es ist schon da, also ja. Es ist, ne, verfügbar. Das war kein
Video. Wie viele Agenten hast du mit dem Team auf der World Tour gebaut an einem Tag?
Über 500.
Wahnsinn.
Über 500. Das war Wahnsinn und das hätte ich nicht gedacht. Und der zweite Punkt, der mich wirklich, also als Nerd sitzt man ja manchmal da und ärgert sich manchmal, ach, verdammt. Wieso hast du das nicht mitbekommen? Oder wieso hast du nicht gecheckt, was das für Auswirkungen haben wird? Ich weiß noch, wie unser MJ Freshy Fresh aus Salesforce Research mir 2022 was von BERT und GPT erzählt hat. 2021, also noch vor ChatGPT. Und ich so, was redet der da? Language-Modelle, okay, das ist doch irgend so ein Research-Nerd-Thema. Hab kurz gegoogelt, hab gedacht, ja, wieder irgend so ein akademisches Ding da. Und dann kam ChatGPT und ich habe gedacht, oh Mann, hättest du jetzt OpenAI-Aktien gehabt und Nvidia-Aktien, dann wäre ich jetzt auch glücklicher. Das sind so, wieso hat mir das keiner vorher gesagt, ja? Aber so ist es ja wie mit vielen Technologietrends, ja? Später ist man immer schlauer und denkt sich, ja, ist doch klar, ja? Aber wer sich die Reise der KI anguckt, der letzten so 10, 15, 20 Jahre, der stellt auch fest, dass da auch vieles einfach, ja, Glück und Zufall und Verkettung auch von glücklichen Umständen war, die uns heute in die Lage versetzen, hier hinzukommen. Und ne, schon mal Forward-Looking Statement, nicht für Salesforce. Ich habe gerade wieder gelesen, was im Bereich Quantencomputer abgeht. Das, glaube ich, können wir auch noch gar nicht fassen, was da für eine nächste Disruption kommt. Ne?
Google hat da gerade einen ziemlichen Durchbruch gemacht.
Ja, richtig. Und da wird mir dann auch schon so, okay, ja, wir schmeißen mal eben mit einem unglaublichen Faktor die Nummer 1, der Supercomputer vom Thron bei einer bestimmten Aufgabe und erledigen etwas in 5 Minuten, wofür der schnellste Supercomputer der Welt, ich glaube, so lange gebraucht hat, wie es das Universum existiert. Ich weiß nicht, ich möchte mir eigentlich aus dem Fenster lehnen, ob das jetzt, aber es war Wahnsinn. Und da sage ich auch, krass, ja, mal schauen, was da noch alles auf uns zukommt.
Hervorragend. Jetzt war ja die World Tour mit deinen über 500 gebauten Agenten mit Kunden zusammen definitiv ein Highlight dieses Jahr in deiner ganzen Salesforce-Karriere, glaube ich. Du warst überschwänglich nach diesem Event. Was ist denn noch so ein Highlight? Vielleicht erzählst du uns mal den ersten Agenten, den du gebaut hast.
Das war, ey, ich habe mich da hingesetzt und wir hatten ja extra so eine App gebaut dazu, damit das noch einfacher geht und haben quasi so ein Gespräch genutzt als Einstiegspunkt. Wir haben ein Gespräch aufgezeichnet, wo du einfach mal erzählen konntest, was soll denn der Agent so können? Ja, dann redest du ins Mikro rein, drückst auf den Knopf, Dann sagst du, oh krass, guck mal, er hat mich super verstanden, weiß genau, was ich eigentlich will, hat das schön strukturiert. Wir erinnern uns an unsere Haltung von vor einer halben Stunde, glaube ich. Ne? LLMs sind großartig darin, Menschen zu verstehen, was die eigentlich wollen mit ihrem ganzen Reden. Und 5 Minuten später war der Agent da. Ich weiß gar nicht, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wohin ich den gezeigt habe. Ich habe irgendeine Unternehmenswebseite als Quelle benutzt, ja. Und dann ging das los und dann konntest du auch Fragen stellen, konntest du bauen, Produktberatungen machen und dann hat er da super mit dir geredet und dann hast du versucht, den nur ein bisschen auszutricksen und es ging immer weiter, immer weiter. Und da saß ich dann schon kurz da und war wirklich, es war so ein Mic-Drop-Moment. Mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen, das Mikrofon aus der Hand und ich saß da und sag, ist ja unglaublich.
Ja.
Ja.
Aber diese Momente hatten ja unsere Kunden auch auf der Veranstaltung, als die gesehen haben, was damit möglich ist.
Richtig. Und das war vielleicht sogar noch viel toller. Zu sehen, ne, das ist jetzt nicht so ein Nerd-Thema, was uns Nerds begeistert, sondern mit was für strahlenden Augen die Leute sich dann abgewandt haben von ihrem ersten Agenten, als sie lief und mich angeguckt haben und gesagt, das ist ja Wahnsinn. Das ist großartig. Und ja, das hat, natürlich macht das was mit einem. Wir sind Leidenschaftstäter. Wir freuen uns, wenn das, was wir machen, die Menschen begeistert und bewegt und inspiriert. Und das so zu spüren, ja, das ist Raketentreibstoff. Und deswegen macht das natürlich gerade super Spaß, hier dieses Thema voranzutreiben. Und das ist noch lang nicht zu Ende. It's just the beginning.
Hast du noch eine spannende Kundenstory oder Anekdote? Ohne dass du den Kundennamen nennst natürlich, die du hier zum Besten geben kannst.
Tja, ich werde das komplett anonymisieren. Aber wir haben das dann gezeigt und wer uns kennt als Salesforce, bei unseren Präsentationen, wir zeigen ja immer unser nettes Forward-Looking Statement, wo wir immer sagen, hey, wir sind ein börsennotiertes Unternehmen, triff deine Kaufentscheidung bitte nur basierend darauf, was aktuell verfügbar ist. Und dann haben wir da losgelegt, ne, ich was erzählt über Agentforce und warum das so spannend ist und vom Einstein, der eigentlich nichts kann und jetzt auf einmal alles kann. Ja, und dann habe ich unseren Agentforce Creator, unsere Slack App aufgemacht, habe da selber mal ein bisschen reingeredet, habe dreimal geklickt, zack, war der Agent fertig. Dann habe ich den so ein paar Fragen gestellt, kann sagen, es war aus der Modebranche, dann habe ich nur so Stilfragen, Shoppingberatung, ne, und wirklich, also das waren 5 Minuten. Da war ich total begeistert. Und dann für mich der schönste Moment war, Herr Erdogan, nochmal zurückkommend aufs Intro. In wie vielen Monaten ist das denn dann verfügbar? Und ich so, das ist hier produktiv. Wir nutzen die gleiche Technologie, die bei euch schon eigentlich vorhanden ist. Wir sind ja, ne, wir sind ja immer grün, wir haben immer das gleiche Release, ob jetzt, gibt ja keine
Unterschied.
Produktionsumgebungen oder so, sondern wenn wir das ausrollen, dann ist das da. Dann musst du nur noch 3 Haken umlegen und los geht's. Dann war Stille. Wir müssen sprechen. Und das sind so schöne Momente, wo ich sage, da weiß man dann auch, dass man nicht nur irgendeinen Hype befeuert, und mit Hände und Ringen versucht, auf der anderen Seite da irgendwie Resonanz zu erzeugen, sondern da weiß man, da redet man über was und da zeigt man was großes Potenzial hat.
Ja, großartige Geschichte. Und das sind auch für mich so Momente. Ich habe ja auch viel mit Kunden noch zu tun, wo wir auf dieser strategischen Ebene reden. Und wenn ich dann da stehe und die Visionen aufzeige, wie kann jetzt so eine Vision für das Unternehmen mit Technologie aussehen, dann wird er oft hart drüber diskutiert. Aber wenn du dann wirklich mal die Technologie auch zeigst, wie schnell man in der Lage ist, heute mit solchen modernen Framework-Sachen umzusetzen, dann ist immer der Moment, wo die Stille eintritt.
Ja, und das passt vielleicht auch ganz gut zu deinem Bild. Ein Berater, ja, der weiß viel. Und es gibt ja auch so eine gewisse Consulting-Fatigue in unserer Zeit, ne? Immer diese Berater, die halt irgendwas erzählen. Die Leute wollen machen. Die Leute wollen anfassen. Und eben dieser Switch dann von ich rede über AI und was KI alles machen kann. Und dann sage ich, jetzt hören wir aber mal auf, weg mit den Slides, her mit den Agenten und wir machen es anfassbar. Das ist ja auch das, finde ich, was wir schuldig sind, als Technologieunternehmen, endlich den Unternehmen zurückzugeben, ja, Technologie so einfach und schnell und anfassbar zu machen, dass man sagen kann, ja, fang an, sei mutig. Ja, Mut, Entschlossenheit und Köpfchen. Mit den Zutaten und Agentforce von uns, da ist die KI-Revolution quasi schon zum Greifen nah.
Das war übrigens mein Beweggrund, zu Salesforce zu kommen vor 13 Jahren, dass ich gesagt habe, diese Firma hat es verstanden, komplexe Technologie einfach schlingfertig dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und es kann nicht sein, dass du ein Produkt verkaufst, was du mit 5 Consultants in einer Woche erstmal installieren musst, um es zeigen zu können. Ja, das kann nicht die Zukunft sein.
Ja.
Blick auf die Zukunft. Was denkst du, wie sich das Thema KI und Agents in Zusammenarbeit mit Menschen in den nächsten Jahren noch entwickeln wird?
Ah, Glaskugel, ich hole sie raus, ich habe sie frisch poliert.
Ja, deine Chance.
Meine Chance. Ich glaube, wir stehen ja gerade am Anfang. Ich habe natürlich schon ein bisschen reingeguckt, was bei uns noch so alles passiert. Und da treibt mich ein spannendes Thema um. Und du hast ja auch gesagt, so ein Agent ist ja wie ein Mitarbeiter. Stellen wir uns vor, wir kommen in ein Unternehmen. Ja, da gibt's ja viele Mitarbeiter, viele verschiedene Mitarbeiter mit verschiedensten Rollen. Und oft geht's uns ja auch in einem Unternehmen so, also mir übrigens auch bei Salesforce, du bist irgendwo, siehst du ihn, ich weiß gar nicht, was der so genau macht, aber ist halt bei Salesforce. Und dann habe ich ein Thema, da sage ich mal, ja, ich habe hier ein Thema und ich gucke in so einen Raum rein mit 10 Leuten und sag mal, kann mir da irgendjemand helfen? Und ich weiß, irgendjemand fängt dann da schon hoffentlich an und dann arbeiten die zusammen. Also dieses Orchestrieren von Arbeit, auch dieses ganz fluide, wie Mitarbeiter in einem Unternehmen heute miteinander interagieren, sagt der eine, ah, warte mal, da weiß ich was dazu, ich fange schon mal damit an, weil dann kannst du weitermachen, weil du kümmerst dich ja um einen mittleren Teil des Prozesses und dann kann der Kollege von da hinten weitermachen. Ne? Das funktioniert sehr dynamisch und automatisch, das ist so menschlich. Maschinen musste man das immer genau erklären, ja, welche Maschine jetzt genau was macht. Und das ist das, wo ich sehe, ne, ich nenne es jetzt mal Multi-Agent Orchestration, wie quasi Agenten dann auch miteinander zusammenspielen und interagieren. Also,
aber das hat Patrick Stokes ja ganz klar gesagt. Die Zukunft wird darin liegen, oder wenn man das ganze Thema mal weiterdenkt, dann werden in Zukunft Agenten mit Agenten reden und du wirst auch mehrere Agenten in der Firma haben, genau wie du mehrere Mitarbeiter in verschiedenen Rollen hast, die miteinander interagieren. So wirst du Agenten haben, die Fähigkeiten haben, die dann wiederum andere Agenten mit anderen Fähigkeiten fragen, gewisse Dinge zu lösen.
Korrekt. Und ich glaube, das kommt. Und ich glaube, das wird wahnsinnig aufregend und spannend. Und ich glaube sogar lustig. Ich stelle es mir toll vor, als Mensch in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich da so eine kleine Roboterherrscher habe und ich sage, ich habe hier ein Problem. Und dann sagt der eine Roboter, ja, ich fange schon mal an, ich habe eine Idee. Und dann sagt der andere Roboter, Moment, das habe ich aber schon mal gemacht. Da brauchen wir gar nicht forschen. Ich habe hier schon ein Beispiel. Und dieses Miteinander, da freue ich mich richtig drauf.
Ja, da ich habe gerade die Minions vor Augen.
Die Minions vor Augen. Und auch ein Statement von mir, ein bisschen provokant. Wir Menschen sind ja verdammt faul.
Manche.
Also ich habe immer noch die These, dass bei vielen Effizienzsteigerungen, die wir gerade so im Büroalltag erleben, ist dann der Effekt oft, ich trinke einfach mehr Kaffee oder ratsch mehr. Also ich leiste dann oft nicht noch mehr Arbeit. Ja. Und deswegen mache ich viele Dinge auch einfach nicht. Ja. Ich bereite mich nicht immer perfekt auf jeden Termin vor, obwohl ich es könnte. Ich könnte noch mal googeln, könnte noch mal suchen. Ich könnte noch mal besser. Ich könnte noch mal eine Schippe drauflegen. Sollen wir sagen, 80% good enough, passt schon. Ja. Und das wird auch der Paradigmenwechsel sein. Dadurch, dass ich dann diese 24/7, 365 fleißigen Helferlein habe, die mir all dieses mundäne, lästige, dass ich das wirklich keiner macht. Ja, wir reden ja gerne oft, dass Agenten Arbeit erledigen, die Menschen vielleicht nicht so schnell machen können. Aber oft geht's auch um Sachen, die macht heute faktisch einfach niemand. Und da bin ich gespannt, wie auf einmal wir Menschen auch ganz neu aufblühen, wenn wir endlich all diese Informationen und Vorarbeiten, die wir schon immer so gern gehabt hätten, aber ganz ehrlich, wir waren halt immer ein bisschen faul, ja, und haben es halt nicht gemacht, ja. Wenn auf einmal diese Armada von Agenten kommt und sagt, Tolga, hier ist, ich komme mir dann wahrscheinlich vor wie der Präsident der USA, da kommt dann so eine Mappe, das Morgenbriefing, hier ist dein Morgenbriefing, wir haben schon toll vorgearbeitet. Und ich glaube, das wird fantastisch, da freue ich mich richtig drauf und das wird, glaube ich, in gar nicht so ferner Zukunft schon bald.
Ich glaube auch nicht, dass es so lange dauert.
Genau.
Hervorragend. Tolga, wir haben eine Rubrik, der Folgetipp der Folge. Und dabei geht es darum, ob du Empfehlungen und Tipps für unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen hast, wo du dein Wissen herholst, Podcasts, Bücher, was auch immer dir da so einfällt. Gib uns doch mal ein paar Tipps dazu.
Der Folgetipp der Folge.
Super. Ein ganz tolles Buch wurde mir kürzlich empfohlen, habe ich verschlungen. Fei-Fei Li, The World I See. Großartige Professoren im Bereich AI Research, verantwortlich für das unter Nerds und AI-Forschern sehr bekannte ImageNet. Sie ist quasi dafür eigentlich verantwortlich, dass Google inzwischen ein Haus und eine Katze erkennt, ne? Und in diesem Buch beschreibt die sehr schön, sehr plastisch, wie sie da in das Thema reingerutscht ist und wie die Anfänge der Forschung wirklich waren. Und es tut so gut, auch mal in diesen zeitlichen Kontext nochmal zu bekommen, wie anstrengend das in den Nullerjahren war, AI zu machen. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Witzigerweise, ihr Mann ist bei uns Head of Salesforce Research. Der kommt auch in dem Hörbuch vor. Wussten wir alle gar nicht, fanden wir da witzig. Das ist ein schöner Buchtipp. Und natürlich, ja, wer sich ein bisschen mehr beschäftigen will mit dem, was da kommt und eben nicht so überrascht sein möchte, für den bieten sich natürlich immer Archive und Hugging Face an. Ne? Also das sind ja die großen, sag ich mal, Plattformen, auf denen die AI Research Community ihre Papers teilt, neueste Libraries zur Verfügung stellt, wo, wenn es zum Beispiel geht, von irgendwelchen kreativen Gen-AI-Dingern, die Bilder malen können, Bilderkennung, Spracherkennung, Sprachsynthese, das findet alles dort statt. Und selbst wenn ich mich vielleicht als Coder nicht damit auseinandersetzen kann, weil mir die Fähigkeiten fehlen oder als normaler, sag ich mal, Otto-Normalsterblicher, der mit Python und Co. überhaupt nichts am Hut hat, allein da mal rumzustöbern und zu sehen, was machen die da eigentlich alles, diese Forscher? Ja, das ist für mich auch immer ein Eye-Opener, um reinzugehen. Und ein bisschen Werbung in eigener Sache. Normalerweise mache ich das nicht. Aber einfach mal auf Trailhead gehen und einen Agenten bauen. Das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Und letzter Tipp, Notebook LM ausprobieren von Google.
Ja, das finde ich auch großartig.
Das ist wunderbar und ein wirklich toller Showcase, was KI jedem Menschen an Möglichkeiten bieten kann. Das ist großartig.
Vielen Dank für die Tipps, Tolga. Und herzlichen Dank für deinen Besuch. Auch wenn es heute nur virtuell war. Hervorragende Folge, es war sehr kurzweilig. Wir haben schon das Thema für die nächste Folge gefunden. Also nicht für die nächste Folge, sondern für eine zukünftige Folge.
Die
Folge nach der Folge. Nein, wir werden noch mal was zum Thema Bild versus BI machen. Das brennt mir schon so lange unter den Nägeln. Herzlichen Dank für deinen Besuch und wünsche dir eine schöne Woche.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vor allem einfach Real Talk zu machen, völlig ungeskriptet, einfach so. Aber es ist ja auch ein tolles Thema und es ist mir ein Herzensthema und schön, dass wir uns da so toll unterhalten konnten heute. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke dir.